hat die Drehbuchautorin Kelly Marshall aus der Kritik an Teil 1 gelernt? Was würdest du sagen?
Nein.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Was haben Deadpool, Catwoman und Venom gemein? Sie sind Comicfiguren mit eigenen Filmen und Anti-Helden. Die sind unter Filmfans sehr beliebt, was wir aktuell sehr schön an Venom Let There Be Carnage sehen können. Das Sequel hat nämlich einen Rekord aufgestellt. Kein anderer Film hatte seit Beginn der Corona-Pandemie ein erfolgreicheres Startwochenende. Dabei bekam der erste Venom-Film ja ziemlich miese Kritiken ab. Ob der zweite Teil besser geworden ist, was es mit der Post-Credit-Scene auf sich hat und was uns in Sonys Spider-Man-Universe noch alles erwartet, darüber reden wir heute. Wir, das ist Tim Seifert, Redakteur von Featured und unser Comic-Experte. Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Und ich, Fabian Douglas, Host vom YouTube-Kanal GigaTV Mac und Comic-Laie. Wir sind heute mal kuschelig zu zweit und reden ein bisschen über Venom und über Anti-Helden. Venom ist ja, wie ich am Anfang gesagt habe, ein Anti-Held und erstmal so ganz, wie in der Schule, was ist denn das überhaupt? Einem Anti-Helden oder einer Anti-Heldin fehlt mindestens eine der üblichen heroischen Eigenschaften wie Idealismus, Mut, Aufopferungsbereitschaft oder Moral. Und das kann sogar so weit führen, dass Anti-HeldInnen dem klassischen Bösewicht ähnlicher sind als dem Helden. Sie können zwar auch heldenhafte Taten vollbringen, dabei handeln sie aber oft aus unmoralischen Gründen wie Eigennutz oder verhalten sich ethisch fragwürdig. Bist du mit der Definition einverstanden, Tim?
Ja, würde ich auf jeden Fall zustimmen, genau.
Ja. Gut, was mich nämlich dann gleich zur nächsten Frage bringt, was ist denn dein Lieblings-Anti-Held oder deine Lieblings-Anti-Heldin?
Die Frage ist eigentlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich da eine ziemlich lange Liste habe, aber so ganz vorne ist für mich eigentlich, Snake Plissken aus Die Klapperschlange.
Oder Escape from New York, wie er ja im Original heißt.
Genau.
Okay, warum?
Na, ich finde, es ist einfach ein wahnsinnig toller Charakter. Er ist wahnsinnig cool, allein vom Look. Kurt Russell ist einfach eine geile Sau. Und er ist einfach ein wahnsinnig interessanter Charakter, weil er eben, er ist verdammt zynisch, er kann einfach auch verdammt viel. Aber letztendlich hat er doch irgendwie einen gewissen Moralcode, der aber nicht unbedingt so mit den 0815 gesellschaftlichen Normen vielleicht übereinstimmt. Er tötet zum Beispiel ohne irgendwelche Bedenken. Er kämpft vor allem für sich selber und ist dabei auch bereit, über Leichen zu gehen. Aber andererseits hat er auch so eine Anti-Establishment-Einstellung. So gegen einfach die hohen, die großen Tiere, denen er genau gleich begegnet wie jedem Typen, der ihm auf der Straße begegnet und ihn über den Haufen schießen will. Und das finde ich einfach verdammt cool.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen so Wunschdenken. Wir würden ja vielleicht so dem schmierigen CEO auch gerne mal irgendwie eine Backpfeife geben, aber wir müssen buckeln und sagen, ja, Chef. Ich muss gestehen, ich habe die Klapperschlange nicht gesehen, also...
Oh mein Gott.
Muss ich nachholen?
Solltest du nachholen.
Okay, es ist nur die Frage, wo, weil so alte Filme, ob man die so alles streamen kann heutzutage, naja. Also, genau, ich hatte auch eine lange Liste und bei mir war das eher so das Problem, ist das überhaupt ein Anti-Held beziehungsweise eine Anti-Heldin? Also ich wollte erst Mike Ehrmantraut aus Breaking Bad sagen. Wobei, der ist ja gar kein Anti-Held, ist eigentlich nur halt die rechte Hand von einem Bösewicht oder Geralt von Riva. Dann habe ich aber auch wieder bei einigen gelesen, so nee, Geralt ist eigentlich, der will ein Anti-Held sein, ist aber die Definition von einem Helden, passt also auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, mein Pick ist Black Mamba, aka Beatrix Kiddo aus Kill Bill. Weil dargestellt von Uma Thurman, super sympathisch. Und wir können auch genau nachvollziehen, warum sie eben auf ihren Rachefeldzug geht. Aber nichtsdestotrotz geht sie auf einen Rachefeldzug. Also sie bringt Menschen um. Und das ist ja was moralisch total Falsches. Und deswegen ist sie, denke ich, eine ganz klare Anti-Heldin. Aber eben auch mega cool, mega ikonisch und gibt's nicht so oft.
Ja, definitiv. Ja. Also wenn man Beatrice Kiddo auch nimmt, ich meine, sie tötet eine Mutter vor ihrem Kind, ist definitiv eine Antiheldin, auch wenn man versteht, woher sie kommt.
Ja, genau. Ich habe ja gelesen, dass Antihelden und Heldinnen beliebter seien als normale Heldenfiguren, weil sie zum Beispiel Fehler haben. Also so klassische Helden, die haben ja per Definition sollten die keinen Makel haben, so wie Superman oder Captain America. Und weiß nicht, ich finde solche Figuren ziemlich langweilig. Captain America wird für mich erst dann interessant, als er 70 Jahre später aus seinem Kälteschlaf erwacht, weil dann seine Figur so eine tragische Komponente hat. Wie geht's denn dir? Magst du Anti-HeldInnen auch lieber?
Ja, definitiv. Ich finde, sie haben halt oft mehr Tiefe, sind einfach interessanter geschrieben. Also bestes Beispiel ist ja jetzt auch die Entwicklung im MCU, wenn man vergleicht Thor und Loki. Loki hat sich mittlerweile zu einem Anti-Helden gemausert, aber eben nur durch diese tragische Backstory, was er aber auch selber an schlimmen Dingen einfach verbrochen hat. Und das bereichert seine Figur ungemein. Während Thor, er ist der Good Guy. Ich meine, es hat sich ein bisschen gebessert, weil ihm halt auch tragischere Komponenten über die Zeit hinzugefügt wurden, dass er eben nicht nur dieser klassische, strahlende nordische Gott ist, sondern eben auch Fehler haben kann. Aber er ist ja trotzdem noch immer ein sehr klassischer Held. Während Loki einfach, ja, im Prinzip schon Genozid verbrochen hat und alles Mögliche. Und aber es macht irgendwie halt auch spannend, wie er mit seinen vergangenen Fehlern eben umgehen muss und versucht, auf einen neuen Weg zu kommen. Also ich finde, Antihelden sind auf jeden Fall deutlich spannender.
Ja, ist auch so die Frage, ob Helden überhaupt Fehler haben dürfen. Und also es ist ja immer so eine Definitionssache und es gibt, glaube ich, wirklich welche, die sagen, nein, ein klassischer Held hat keine Fehler. Und das ist dann ja also wohl die langweiligste Figur aller Zeiten, eine Figur, die keine Fehler hat. Ich meine, wenn es so um, wie schreibe ich einen Charakter, damit er möglichst spannend ist, das lernt man ja so in der Schreibschule, so du musst einen Charakter haben, der auch irgendwie einen Fehler hat. Das macht ihn zum einen eben interessanter, weil nahbarer, aber auch dadurch in irgendeiner Form kannst du dadurch dramatisches Potenzial schöpfen. Und wenn ein Held gar keinen Fehler hat, ist ja super langweilig. Also insofern könnte man das sagen, wenn man das so wirklich dogmatisch sagt, sind Anti-Helden und Anti-Heldinnen tatsächlich die besseren Helden. Naja, schauen wir mal, wie sich das Gespräch im Laufe dieses Podcasts entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Aber bevor wir zu Venom kommen, wollte ich noch ankündigen, wir haben nämlich heute zum ersten Mal in diesem Podcast ein Gewinnspiel. Dazu später mehr. Und bevor wir dazu kommen, erstmal ein wenig Werbung. Der Gegenspieler in Venom 2 ist Cletus Cassidy alias Carnage, einer der bösesten Schurken im Marvel-Universum. Falls ihr die Comics nicht gelesen habt, keine Sorge, die Kollegen von Featured haben für euch einen Artikel im Angebot mit allem, was ihr über Cletus Cassidy wissen müsst. Featured ist Vodafones Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Shownotes. So, und heute geht's ja um Venom Let There Be Carnage, ist ein Sequel und deswegen habe ich mir gedacht, reden wir doch mal einmal ganz kurz über den ersten Venom oder über Venom generell. Venom ist ja einer der Antagonisten, was viele vergessen, aus Sam Raimis Spider-Man 3. Also er hat schon einen Auftritt gehabt. Aber ich glaube, wenn es so nach den Fans geht, dann hat Venom seinen ersten Filmauftritt erst 2018 mit Tom Hardy in der Hauptrolle. Ich habe den Film vergangene Woche extra nochmal nachgeholt für Venom 2. Wie hat denn dir der Film so gefallen, Tim?
Also der erste Film hat mich leider wahnsinnig enttäuscht damals. Ich finde, er war sehr inkonsistent, sehr zahnlos und er hätte für mich auf jeden Fall FSK 18 sein müssen. Einfach auch für die Figur und man hat dem Film eben auch angemerkt, dass es im letzten Moment noch eine Richtungsänderung gab. Nämlich ursprünglich sollte er ja FSK 18 sein, dann haben sie sich aber dann doch nochmal umentschieden. Und in jeder Action-Szene hast du gemerkt, dass es irgendwie halt dann so zugeschnitten wurde, dass quasi das blutige Ende weg war, was den Action-Szenen einfach auch die Kraft genommen hat. Das war einfach furchtbar langweilig dadurch inszeniert. Und ja, ich muss auch zugeben, von vielen wurde der Humor, jetzt gerade so diese Art Buddy-Komödie zwischen Tom Hardy, und ich liebe Tom Hardy, zwischen... Also diese Buddy-Komödie zwischen Tom Hardy und Venom wurde ja von vielen sehr so hervorgehoben. Und ja, ich fand es bisweilen ganz nett, wenn dann Tom im Humortank ein bisschen freidrehen durfte.
Übrigens, ganz kurz, eine Szene, die Tom Hardy spontan eingefallen ist. Also, sie haben es nicht spontan gedreht, natürlich, aber das war ursprünglich gar nicht so vorgesehen. Und Tom Hardy hat eben diesen Hummer-Tank gesehen und hat gesagt, hey, wäre es nicht witzig, wenn ich da reinspringen würde und einen Hummer essen würde? Und das haben sie dann so umgesetzt. Und ich glaube, sie mussten auch diesen Wassertank verstärken, weil der gar nicht dafür ausgelegt war, dass da jemand reinklettert. Und bevor sich jetzt jemand irgendwie denkt, oh Gott, Tom Hardy hat einen echten Hummer gegessen. Nein, das war natürlich ein Fake-Hummer aus Zucker und Sirup. Just
Ja,
so.
wir sind doch immer nicht bei Old Boy, also.
Nee, um Gottes Willen, nee. Ja, also mir geht's ja ähnlich. Also vom Pacing her war es ja also völlig zäh wie Kaugummi. Erst nach, weiß ich, fast 40 Minuten wird ja Eddie Brock von Venom infiziert. Und bis dahin ist es halt ein, weiß ich nicht, so ein B-Movie, möchte ich sagen. Also sehr, sehr langweilig. Tja, Figuren, also so typisch Superhelden, Figurenzeichnungen, ziemlich unglaubwürdig, total oberflächlich. Der Bösewicht, ach herrje, und die Action-Szenen waren, wie du schon gesagt hast, ziemlich, naja, unterwältigend und das Finale auch. Zwei CGI-Blobs, die sich bekämpfen. Ich habe gelesen, der bessere Film sei Upgrade. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein Sci-Fi-Film, also Sci-Fi-Film in Anführungszeichen aus dem Jahr 2018. Darin wird einem Mann ein Computerchip implantiert, der ein gefährliches Eigenleben zu entwickeln beginnt. Und der Typ kann dann, das ist so ein ganz 0815-Typ, und der kann dann auf einmal so ganz krass kämpfen. Das siehst, also der Vergleich vor allem kommt in der Apartment-Szene, wo Eddie Brock gegen diese Bösewichte kämpft zum ersten Mal. Weißt du, ob du weißt, welche ich meine, die Szene,
Ja, ich
wo
weiß, welche du
Venom
meinst.
zum ersten Mal kommt und er so die Bösewichte vermöbelt und parallel sich so entschuldigt. So ähnlich ist das in Upgrade auch, und der soll wohl der bessere Film sein. Ich habe ihn leider nicht gesehen. Kennst du den?
Ja, ich habe ihn gesehen und ich fand ihn tatsächlich überraschend gut. Also ich meine, es ist jetzt auch kein A-List-Film, aber der ist sich halt in gewissem Maße mehr bewusst, dass er ein B-Movie ist und macht seine Sache echt super. Also ich fand ihn echt für die Verhältnisse echt nicht schlecht.
Das ist auch so die Frage, ist Venom ein B-Movie? Ich würde sagen, nein. Also er ist sehr teuer, hat über 100 Millionen Dollar gekostet, und er nimmt sich auch sehr ernst, finde ich, was so dem Ganzen auch ein bisschen schadet. Aber trotzdem war er sehr erfolgreich, über 850 Millionen Dollar hat er eingespielt. Und dann ist so die Frage, warum? Also wenn er jetzt wirklich objektiv nicht besonders gut ist, warum ist er dann so erfolgreich? Ich habe da keine klare Antwort. Ich denke, zum einen ist es eben Tom Hardy. Der hat halt schon Star Power. Du hast es ja schon gesagt. Tom Hardy ist eine coole Socke. Dem guckt man gerne zu. Und vielleicht ist es auch, dass der Film sehr düster aussieht und sehr brutal wirkt, aber in Wirklichkeit FSK 12 ist. Das heißt also, viele Leute können ihn anschauen, und er zieht dann, denke ich, auch, also vor allem junge Männer an. So, boah, düster. Brutal, Klammer auf, aber dann nicht wirklich. Und dann halt noch mit Tom Hardy, so einen coolen Typen. Weißt du, was glaubst du, warum der so erfolgreich war?
Ja, man muss, also das sind, glaube ich, gerade die Punkte, die du halt genannt hast. Ich glaube, da ist halt, und ich muss sagen, leider, das Kalkül vom Studio halt perfekt aufgegangen. Nämlich, sie haben ja diese Runterstufung auf PG-13 eben genau aus diesem Grund gemacht, um ein größeres Publikum anzuziehen. Ich meine, objektiv gibt es meiner Meinung nach gar nicht so viele Gründe, warum das so super gut funktioniert. Also bei den Zuschauern, warum da so viele Leute reinströmen. Und ich meine, es gab selten Filme, die, wo so eine große Schere zwischen den Kritikermeinungen und den Meinungen vom Publikum eigentlich waren. Weil der beim Publikum ja eigentlich ziemlich gut letztendlich trotzdem ankam.
Ja, also ich habe ihn ja gesehen, und also ich kann das vermutlich so ein bisschen nachvollziehen, weil die Szenen mit Eddie und Venom, so viele gibt's ja gar nicht, die sind tatsächlich ziemlich cool. Das sind halt einfach die Highlights des Films. Und es macht ja auch wirklich Spaß, den beiden zuzusehen, wobei ich meine, den beiden, also Venom wird ja auch von Tom Hardy gesprochen, glaube ich. Insofern spielt eigentlich Tom Hardy mit sich selber. Aber das macht halt einfach Spaß und macht dann auch Bock auf das Sequel, wenn eben dieser ganze Vorlauf wegfällt. Bevor wir aber dazu kommen, wollte ich noch mal kurz über Venom, über die Figur sprechen, denn warum ist denn Venom ein Anti-Held?
also ist eigentlich ziemlich einfach. Venom ist eigentlich so der typische Anti-Held. Eddie ist nicht besonders aufopferungsvoll. Venom beißt Bösewichten auch gern mal den Kopf ab. Das ist für einen klassischen Superhelden ziemlich ungewöhnlich. Und er tut Gutes aus niederen Beweggründen. Also weil er auf der Erde etwas Besonderes sein kann, anders als auf seinem Heimatplaneten, wo er ein Loser ist, so wie Eddie. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, wie ist das denn in den Comics? Also ich habe die Comics nicht gelesen, aber ich weiß, in den Comics ist Venom so eine Art Gegenspieler von Spider-Man. Und im Film wird Venom unabhängig von Spider-Man etabliert. Also wie unterscheiden sich die Comicfigur von der Filmfigur?
Also in den Comics ist Venom wesentlich brachialer einfach. Und er ist auch weniger Anti-Held als Bösewicht. Mhm. Er tötet Menschen, er ist sehr viel, ich sag mal, bestialischer. Er ist mehr wie ein Tier, das einfach nur fressen will. Das aber hin und wieder auch so ein bisschen lichte Momente hat. Ich meine, über die Zeit hat da schon so eine gewisse Umgestaltung stattgefunden. Also dass Venom sich in gewissem Maße schon mehr zu einem Anti-Helden entwickelt hat. Zumindest in manchen Comic-Runs. Aber so grundsätzlich, auch bei aktuelleren Comic-Reihen, ist er dennoch eben noch immer ein Bösewicht, der von unterschiedlichen Menschen Besitz ergriffen hat und sie als Wirt ausgesucht hat, eben auch oft Eddie Brooks. Und ich meine, schon allein die Grundkonstellation, wie es dazu kommt, dass Venom Eddie infiziert, nämlich in den Comics infiziert er ja tatsächlich zuerst Peter Parker und kommt dann erst später zu Eddie. Und da ist dann auch schon eine ganz andere Verbindung auch zum Beispiel zu Spider-Man, der dann ja auch sofort zum Erzfeind quasi deklariert wird, weil eben Eddie so große Antipathien wegen Job und so weiter gegenüber Peter einfach entwickelt hat. Und
ja, ganz anders als im Film, ne? Da hat das sich Eddie Brock selber zuzuschreiben, dass er da den Absturz hat.
Ja, und ich muss halt sagen, dass ich im Film, es ist eine Behauptung, dass Venom ein Anti-Held ist. Weil so wie er jetzt auch in Teil 2 dargestellt wird, ist er für mich viel mehr Held als Anti-Held.
Auch wenn er Menschen frisst?
Tut er das in 2?
Ja, ich glaube schon.
Er beißt genau einen Kopf ab. Im gesamten Film.
Ich meine, Spider-Man würde das nicht machen. Ne?
Also. Ja, aber das ist dann eher so eine Pflichtübung. Aber lange Zeit, finde ich, ist Venom in Teil 2 zumindest ehrenhafter und klüger und heldenhafter als Eddie selbst.
Das finde ich witzig, weil ich habe Venom auch im ersten Teil und auch im zweiten Teil, also wirkt für mich nicht wie ein wildes Tier, also wie in den Comics, sondern zum Beispiel im ersten Teil mehr so wie so ein Kind, so ein bisschen bockig, und im zweiten Teil mehr wie so ein Teenager, also auch immer noch bockig, überschätzt seine eigene Wichtigkeit, überschätzt seine eigene Kraft, will sich ausprobieren, und darin liegt so ein bisschen so dieses Anti-Heldentum, finde ich. Ich wollte nochmal, bevor wir auf Venom, Let There Be Carnage zu sprechen kommen, wollte ich gerne nochmal fragen, also du hast es schon so ein bisschen angedeutet, dass du so ein bisschen unzufrieden bist. Also findest du, dass Venom, die Filmfigur, eine gute Adaption der Comicfigur ist, oder also wie schwer wiegt das PG-13?
Ich finde, es wiegt schon sehr extrem, weil Venom ist in den Comics, wie gesagt, ein Tier, und das ist wirklich teilweise extrem brutal. Also er zerreißt Menschen, er beißt Leuten den Kopf ab, und man sieht halt vor allem das auch. Er ist einfach ein Monster. Kaum aufzuhalten, das Monster, das um sich schlägt und alles tötet, was ihm teilweise einfach in den Weg kommt. Im Film ist es viel zu menschlich einfach. Der hat eben keinen Filter eigentlich. Und ich finde, das nimmt halt viel vom Biss und von der Kraft einfach weg, dass man halt auch wirklich das Gefühl hat, Eddie muss hier irgendwas zurückhalten. Aber im Prinzip kann er ihm ja im Film einfach sagen, yo, Venom, lass das mal nicht so machen. Dann widerspricht Venom so kurz, oh nee, ich will keine Hühner essen. Aber okay, dann ist es halt Hühner. Und ich finde, das ist keine sonderlich spannende Interpretation von Venom, einfach weil für mich viel von der Fallhöhe halt auch fehlt. Letztendlich die Alternative, was Venom potenziell wirklich tun könnte, einem nie vor Augen geführt wird.
Eher mehr durch die Bösewichte, ne? so ein bisschen, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Was ich noch fragen wollte, ist, wie wichtig ist denn Spider-Man für Venom? Also macht es Sinn oder ist es sinnvoll, einen Venom zu zeigen ohne Spider-Man, oder sind die beiden Figuren zwingend notwendig, dass man sie zeigt, vielleicht so ein bisschen wie Batman und Joker?
In gewissem Maße finde ich es jetzt erstmal gar nicht so wichtig, obwohl natürlich Venom eine der großen Nemesis eigentlich von Peter ist und auch in gewissem Maße für das Negative steht, was aus Peter werden könnte. Also seine negativen Gefühle, wie er mit der Last seiner Verantwortung quasi umgeht. Und Venom hat einfach keine Verantwortung. Und das ist ja eigentlich so dieser große Kontrast, so aus großer Macht voll große Verantwortung. Und Venom hat keine Verantwortung. Er frisst und denkt nicht drüber nach, was danach passiert. Dadurch, dass aber dieser Kontrast gar nicht so richtig eingeführt wird und Venom jetzt von Anfang an schon gar nicht so böse ist, das macht das Ganze ein bisschen schwierig, das jetzt noch zu miteinander zu verbinden, sag ich mal.
Ich bin da sehr gespannt, was sich die MacherInnen da vorgenommen haben für die Zukunft. Aber lass uns dann doch mal zu dem Film Venom Let There Be Carnage kommen. Also zu Beginn fasse ich ja immer mal kurz zusammen, worum es eigentlich geht. Also Eddie Brock und sein außerirdischer Parasit haben sich zwar auf einige Verhaltensregeln geeinigt, doch das Zusammenleben ist doch schwieriger, als beide geglaubt haben. Denn Venom will unbedingt Gehirne fressen und Eddie sein Leben wieder auf die Reihe kriegen. Doch ihre Probleme werden schnell unwichtig, denn der verurteilte Serienmörder Cletus Cassidy bricht aus dem Gefängnis aus und verwandelt sich in den brutalen Symbionten Carnage. Zu allem Unglück haben Cletus und Carnage noch eine Rechnung offen mit Eddie und Venom. Wie immer reden wir zu Beginn spoilerfrei über den Film. Also Tim, hat die Drehbuchautorin Kelly Marcel aus der Kritik an Teil 1 gelernt? Was würdest du sagen?
Nein. Okay. Ich finde, der Film hat genau die gleichen Probleme wie der erste Teil und das merkt man schon an der Aufteilung eigentlich vom Film, also der Erzählstruktur. Nämlich genau wie im ersten Teil haben wir eine unendlich lange Einleitung, die sonst wohin führt und man weiß lange gar nicht, um was konkret soll es jetzt eigentlich gehen, weil auch der große Bösewicht Cassidy, / Carnage, erstmal eine ganze Weile einfach nur im Knast sitzt und wir besuchen ihn und ansonsten haben wir so die Privatprobleme von Eddie, / Venom und plötzlich schon das Finale. Also ich muss wirklich sagen, 10 Minuten im Finale und ich habe einfach nur so gemerkt, oh shit, das ist das Finale. Weil es einfach kein
Mittelteil. Die beiden Filme sind sehr kurz, ne?
Es gibt einfach keinen Mittelteil bei den beiden Filmen. Es gibt einfach nur eine extrem lange Einleitung und dann Finale. Und das ist mega weird, weil es wird quasi versucht, die Figuren einzuführen, aber es gibt nicht genügend Zeit dann mit den Figuren quasi auf dem Weg, um sie wirklich kennenzulernen. Weißt du, wie ich meine?
Ich überlege gerade, ich habe hier so einen Merkzettel, die Drei-Akt-Struktur. Was macht denn eigentlich einen zweiten Akt aus? Also Akt 1, Einführung der Figuren, das Thema wird vorgestellt. Akt 2 ist dann so der erste Klimax, ein Twist. Und das ist dann meistens auch, wo dann irgendwie so eine Krise kommt, wo der Held irgendwie ins Dunkel stürzt. Und dann Akt 3, der Klimax mit der Bösewichtkampf oder so und dann die Auflösung und das Ende. Und ja, Teil 2 kann ich verstehen, was du meinst, aber zumindestens jetzt hier im Teil 2 fällt mir, also können wir jetzt vielleicht im spoilerfreien Teil nicht so frei drüber reden, aber eine Krise gibt es schon bei Venom und Eddie.
Ja.
Aber du meinst wahrscheinlich, dass die, ich überlege gerade, naja, okay, sie treffen, okay, also Cletus Cassidy und Eddie Brock treffen sich, aber es gibt ja nicht so ein Aufeinandertreffen von Carnage und Venom, das gibt es, glaube ich, nur im Finale, oder? Ist das vielleicht das, was du meinst?
Ja, genau, dieses Aufeinandertreffen gibt es dann erst im Finale, also man sieht eigentlich die beiden Kontrahenten dann quasi auch nur in diesem einen letzten Kampf, sag ich mal. Mhm. Was natürlich auch so ein bisschen das Interesse für diese Konfrontation irgendwie wegnimmt. Nämlich das Interessante ist ja bei Carnage auch, dass Carnage einfach grundsätzlich einfach mächtiger ist als Venom. Normalerweise hat man ja dann auch schon so diese Struktur. Es kommt zu einem ersten Aufeinandertreffen. Venom hat potenziell dann keine Chance. Und Venom und Eddie müssen zusammenwachsen, um sich mit Carnage dann anzulegen und ihn besiegen zu können. Ich meine, das wird in gewissem Maße im Finale schon aufgegriffen, aber dieser Akt quasi, das was eigentlich in dem ganzen Akt passieren sollte und was passiert dann quasi in diesem einen Moment.
Verstehe, was du meinst, ja.
Und letztendlich hatte ich dann so das Gefühl, dass in diesem semi-zweiten Teil mit dem Twist wird das quasi so ein paar Szenen irgendwie so abgefrühstückt. Weil einfach schon so viel Zeit mit der Einleitung verbraucht wurde, dass für den zweiten Akt gar nicht mehr so viel Zeit ist.
Ja, aber ich finde trotzdem, dass das Pacing besser ist. Also ich habe so ein bisschen auf die Uhr geguckt und die Einführung. Also das dauert jetzt nicht 40 Minuten, sondern das ist, glaube ich, so in 10 Minuten oder so ist es vorbei. Und dann sind wir bei dem, was wir eigentlich sehen wollen, nämlich bei Eddie und Venom, die in ihrer Bude sitzen und sich streiten. Und das ist ja eigentlich das, was so der Unique Selling Point von Venom ist, was ja auch in dem ersten Teil das Beste war. Also wie sich Venom und Eddie kabbeln. Und das wollte ich im zweiten Teil mehr sehen. Und das habe ich mehr gesehen. Und deswegen, allein deswegen ist für mich der zweite Teil besser als der erste. Aber ich merke schon so raus, so dir war das nicht ganz so wichtig, oder?
Absolut nicht, muss ich sagen. Also ich fand das im ersten Teil schon ganz nett und dass jetzt aus dieser Buddy-Komödie mehr oder minder eine Beziehungskomödie gemacht wurde, meinetwegen, fand ich ganz amüsant. Es gab auch, ich gebe zu, es gab ein paar Lacher dabei, wo ich dann auch so gedacht habe, oh ja, das war ja ganz nett. Aber letztendlich ist es halt nicht unbedingt das, was ich sehen will.
Ja gut, wenn du natürlich die Comicvorlage kennst und halt auch weißt, wie brutal Venom eigentlich ist. Klar, im Vergleich zum Comic wirkt der Film Venom schon ziemlich zahnlos. Aber ich, wie gesagt, ich kenne die Comicvorlage nicht. Ich kenne nur den ersten Venom. Und vor allem im Vergleich dazu muss ich sagen, sehr viel besser. Also im ersten Teil habe ich mich echt gelangweilt. Wirklich, also gerade die Partien ohne Venom ist halt einfach ein Samstagnachmittag B-Movie. Und hier hatte ich eigentlich die ganze Zeit Spaß. Ich hatte das Gefühl, der Film weiß, was er ist. Der Film ist bewusst absurd und over the top. Ich meine, guck dir alleine Cletus Cassidy an, ja? Also Woody Harrelson mit einer roten Perücke. Also wie Pumuckl, nur in Böse. Also allein das ist ja schon so absurd. Oder auch seine Freundin Frances Barrison, Shriek. Die wird ja von Naomi Harris gespielt, die wir ja jetzt in No Time to Die als Moneypenny gesehen haben. Die habe ich nicht wiedererkannt. Und auch allein die geht ja in dieser absurden Rolle so auf. Und ich weiß nicht, ich hatte einfach das Gefühl, vor allem wenn du es vergleichst mit dem ersten Teil, wo ja alle noch relativ geerdet sind, hier ist alles so ein bisschen überdreht, überspitzt und alle haben irgendwie Spaß daran. Und auf mich hat sich das auch übertragen und deswegen habe ich auch sehr viel mehr Spaß mit dem zweiten Teil gehabt.
Also, ich stimme dir insofern zu, dass Cletus Cassidy auf jeden Fall zum Beispiel ein besserer Bösewicht ist, als jetzt im ersten Teil, wo man im Prinzip, wie hieß er noch gleich, Dr.
Dr.
Carlton,
Carlton Drake.
genau, und Riot war Club Sans Symbiont.
Genau.
Das war einfach viel weniger greifbar. Woody Harrelson ist extrem greifbar und ich mag ihn auch, dass er da ein bisschen überdrehen darf, weil Woody Harrelson, wenn er überdrehen darf, einfach ist einfach immer großartig. Aber letztendlich alles, was du für mich gerade beschrieben hast, ist für mich einfach nur Kompensation. Weil gerade so dieses Überdrehte, mehr Fokus auf das, was lustig ist. Die Selbstkritiker haben beim ersten Teil meistens immer noch gesagt, wir finden den ganzen Film vielleicht scheiße, aber es ist so diese Interaktion zwischen Venom und Tom Hardy, die ist schon ganz lustig. Viel Kritik kam dann eben auch von den Fans, von den Comics, dass es fehlt einfach an Brutalität. Und jetzt gehen wir zu Teil 2. Sie wollen aber noch immer nicht brutal werden, weil sie PG-13, Aber was hat denn im ersten Teil funktioniert? Der Humor. Okay, dann schrauben wir den einfach hoch, machen das ganze Ding zum Zentrum von Film. Egal, was mit der Figur Venom selbst passiert oder ob das noch sonderlich kohärent ist oder interessant für die Zukunft, sage ich mal. Und ziehen das einfach komplett so durch. Aber die Kritikpunkte sind auch immer die gleichen. Bloß, dass sie einfach diesen einen Aspekt, der positiv bewertet wurde, einfach jetzt auf 180 gedreht haben und im Prinzip einen viel größeren Raum halt im Film einnimmt. Aber das macht es für mich nicht besser.
Okay, also ihr merkt schon, wir sind uns uneinig und das spiegelt eigentlich auch ziemlich gut die Meinung da draußen wieder. Also wenn man sich so die Kritiken durchliest, es gibt welche, die finden den Film richtig mies und es gibt auch welche, die finden den Film richtig gut. Also wir fallen da jetzt gerade spontan David Hein zum Beispiel, der findet den Film richtig mies, während hier unser geliebter Kollege Marco Risch findet den Film ja gut. Allein das zeigt ja schon, es ist ein bisschen schwierig, der polarisiert ein bisschen. Und insofern müsst ihr euch vielleicht da draußen einfach selber eine Meinung bilden. Und da würde ich sagen, kommen wir doch einfach zu unserem Gewinnspiel. Also bevor wir in den Spoiler-Part gehen, gibt's jetzt ein Gewinnspiel zu Venom Let There Be Carnage. Wir verlosen insgesamt 2 Fanpakete mit freundlicher Unterstützung von Sony. Diese Fanpakete bestehen jeweils aus 2 Freikarten zum Film Venom Let There Be Carnage, einem Fanposter und einer Blu-ray zum Film Venom. Um teilzunehmen, müsst ihr uns einfach nur eine Mail mit eurem Namen, eurem Geburtsdatum und eurer Adresse an sprichmituns@jellyfish.com schicken. Ich sag's nochmal, sprich mit uns, zusammengeschrieben, @jellyfish.com, Jellyfish wie die englische Qualle. Die ersten beiden Einsendungen gewinnen. Teilnehmen könnt ihr bis zum Sonntag, den 24. Oktober. Die GewinnerInnen werden dann im Laufe des nächsten Tages von uns informiert. Wichtig, die Gewinne werden nur innerhalb Deutschlands verschickt und ihr müsst volljährig sein. Den Link zu den vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr in den Shownotes oder ihr geht einfach auf die Webseite vod.af, also vod.af/Venom-Gewinnspiel. Viel Erfolg. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir da jetzt zum Spoiler-Part. Also, wenn ihr Venom Let There Be Carnage noch nicht gesehen habt oder euch nicht spoilern wollt, dann müsst ihr dieses Kapitel überspringen oder manuell vorspulen, Timecodes in der Folgenbeschreibung. Dann können wir jetzt ja mal richtig in die Tiefe gehen, warum der Film für dich nicht funktioniert. Also zum einen, ein großer Kritikpunkt ist ja Venom an sich. Und tatsächlich kann ich das nachvollziehen. Also ich finde, es gibt in der Charakterisierung von Venom Lücken, über die ich gerne mal sprechen würde. Denn was ich ganz seltsam finde, jetzt haben wir 2 Filme und trotzdem wissen wir über die Spielregeln von Venom ziemlich wenig. Also wie fühlt es sich an für Eddie, wenn Venom übernimmt? Es gibt, glaube ich, eine einzige Szene im Teil 1, da sagt er, es fühlt sich irgendwie seltsam an oder irgendwie so. Aber das war's. Und da ist auch so, ja, wie fühlt sich das genau an für dich, Eddie? Also hast du, wenn Venom in dieser Figur Venom ist, hast du dann noch Einfluss? Oder fühlt sich das an, als wärst du auf Autopilot? Oder wie ist das? Weil das ist ja eigentlich so das Interessante an der Figur, dass Eddie einen Parasiten hat, der ihn steuert. Und darüber wird halt einfach kein Wort verloren. Zumindestens erinnere ich mich nicht dran.
Absolut. Und das ist tatsächlich auch ein bisschen ein Problem, weil wir einfach nicht wissen, wenn Venom losgeht, ist einfach Eddie dann auf Autopilot. Man hört ihn ja sich schon immer im Kopf noch so ein bisschen äußern, aber hat er noch irgendeine Form von Kontrolle? Also könnte er Venom stoppen, wenn er wollte? Und das ist halt, es gibt viele Punkte im Film, wo man sich halt so fragt, okay, warum? Weil wir halt einfach auch gar nicht wissen, wie funktionieren überhaupt Symbionten an sich.
Also auch kannst du mal ein Beispiel geben von diesen Punkten?
Zum Beispiel eben die Infektion quasi von Cassidy mit Carnage. Und da beißt er ja im Gefängnis Eddie in die Hand. Genau. Und bekommt dadurch irgendwie dann die Infektion mit dem Symbiont. Aber anstatt, dass er dann auch zu Venom wird oder von Venom Kraft bekommt, bekommt er einen eigenständigen Symbionten, eben Carnage, der die Macht übergreift und eine komplett andere Persönlichkeit hat als Venom. Und da fragt man sich dann halt im ersten Moment, wow, okay, ich bin gespannt, warum das so ist. Also ist jetzt Venom quasi der Vater von Carnage Oder was bedeutet das? Und
Genau,
es wird einfach nie
also man,
erklärt. Und
genau, man
dann.
könnte quasi sagen, weil Cletus Cassidy einfach ein psychisch gestörter Serienmörder ist, deswegen wird sein Symbiont auch böse. Aber so ist es ja nicht, weil Venom ist ja nicht deswegen der Lethal Protector, weil Eddie Brock im Herzen ein guter Typ ist, sondern Venom schwingt sich zu diesem Lethal Protector auf, also ich meine jetzt der Film Venom, weil er merkt, okay, die Welt ist ja gar nicht so hässlich, also die Erde ist ja gar nicht so hässlich. Ironischerweise wird das im ersten Teil also unterlegt mit einem Kameraschwenk über das nächtliche San Francisco. Also,
Ja.
naja, weiß nicht, da hat die Erde deutlich schönere Ecken zu bieten. Und er macht das ja nur, weil er hier eben was Besonderes ist. Also es hat mit Eddie und seiner guten Seele gar nichts zu tun. Aber warum ist dann Carnage so böse, wenn es offensichtlich nichts mit dem Wirtskörper zu tun hat?
Ja, aber schon auf einem Grund-Basic-Level. Warum ist Carnage was anderes? Wieso ist das plötzlich ein anderes Symbiont? Und das Merkwürdige ist ja dann, als Venom Carnage zum ersten Mal sieht und dann sagt er so mehr oder minder, oh shit, das ist ein Roter. Und ich frage mich halt, wieso kann von dir ein Roter sein? Was bedeutet das, dass ein roter Symbiont ist? Warum kann aus dir was Mächtigeres rauswerden als du selbst? Und das liest man da zumindest raus, das wird einem ja nicht gesagt, aber offensichtlich ist Rot auf jeden Fall schlecht. Aber der Film erklärt ja nie, was das bedeutet. Und das trifft halt auf mega viel zu. Ich meine, Venom behauptet ja auch, dass die Symbionten, das wird auch in so einem Nebensatz eigentlich gesagt, dass Symbionten ein Hive-Mind haben, also quasi ein
Ein
geteilt,
Schwarmbewusstsein.
so ein Schwarmbewusstsein. Aber offensichtlich hat er kein Schwarmbewusstsein dann mit Carnage, obwohl Carnage von ihm kommt, was auch schon seltsam ist. Ich finde, das ist alles sehr inkongruent und wird vielleicht mit Absicht deswegen nicht so erklärt, weil's. Und auf der anderen Seite finde ich, dass die Symbionten irgendwann einfach nur noch als faule Plot-Devices einfach benutzt werden. Also, bestes Beispiel ist, okay, wie bringen wir jetzt irgendwie die ganze Handlung dazu, dass Cassidy jetzt doch hingerichtet wird und dass er sauer wird auf Eddie? Okay, dann guckt Venom einfach in die Zelle rein und weiß sofort alles, wo dieses letzte Mordopfer von Cassidy liegt. In anderen
Ist auch ein bisschen
Szenen.
absurd, ne? Als ob die Polizei nicht auch mal irgendwie selber einen Blick in die Zelle geworfen hätte, ne?
Ja,
Also.
eben. Und in anderen Szenen, wie findet Cassidy Shriek und plötzlich kann ein Symbiont einfach als WLAN-Adapter USB-Adapter funktionieren und ist plötzlich ein Mega-Hacker, obwohl er seit 10 Minuten gefühlt erst am Leben ist. Das macht halt, also das ist einfach nur faul, finde ich. Und
Wie ist es denn in den Comics? Also, du hast es gerade gesagt, du hast es so ein bisschen angedeutet. In den Comics ist es, glaube ich, so, dass Carnage das Kind in Anführungszeichen von Venom ist. Also einfach ein Ableger.
ja.
Okay, aber ich meine, das ist ja im Prinzip, ist es ja auch so hier. Also, die haben irgendwie was miteinander zu tun. Und trotzdem ist er auch in den Comics Carnage der bösere Symbiont. Also,
Genau.
wie in den Comics, oder nicht?
In gewissem Maße ja. Aber, also ich habe jetzt da auch nicht alle Comics in der Richtung gelesen. Aber da sollte es einfach auch besser erklärt werden. Also ich
Okay.
meine, du musst ja, selbst wenn das ein Comics sonst wie ist und Carnage da böser ist als jetzt Venom, muss man ja trotzdem erklären, wieso ist das so? Wie kann das jetzt sein? Und man muss das doch auch in einem Film, kann man das ja nicht einfach nur hinwerfen und einfach akzeptieren. Nee, man kann ja nicht davon ausgehen, dass Leute wissen, was dahinter steckt.
Ja. Genau, und von dieser Lore, mal abgesehen von diesen Lücken in der Lore, gibt es ja auch noch andere Fragen, die nicht thematisiert werden, die mich interessiert hätten. Also zum Beispiel, warum kehrt Venom überhaupt zu Eddie zurück, wenn er doch auch in anderen Wirtskörpern überleben kann? Das hat so der erste Teil so ein bisschen angedeutet, dass die beiden eben aufeinander angewiesen sind, beziehungsweise dass Venom auf Eddie angewiesen ist, weil er in anderen Wirtskörpern nicht überleben kann. Und jetzt macht er aber in Teil 2 so ein Wirtskörper-Hopping ohne große Probleme. Und es ist dann ja auch tatsächlich längerfristig in dieser Shop-Besitzerin drin. Und da frage ich mich so, warum bleibst du da nicht? Ihr seid eigentlich viel besser, also ich will nicht sagen viel besser füreinander geschaffen, aber ihr beide profitiert viel besser. Also die Shop-Besitzerin braucht offensichtlich jemand, der sie beschützt in dieser gefährlichen Gegend. Und das kann Venom machen. Und dabei kann er dann auch seinen Hunger auf Gehirne stillen. Warum möchte Venom wieder zu Eddie zurückkehren und dann auch andersrum. Warum möchte Eddie wieder der Wirtskörper sein? Wird auch nicht so wirklich thematisiert, ne?
Naja, man muss ja ein bisschen einschränken. Er kann nicht in jedem beliebigen Körper überleben. Das sieht man ja, dass er eigentlich während seiner Freilaufzeit mehrere Körper verbraucht und die Leute offenbar sterben, wenn sie zu lange mit Venom verbunden sind.
Also die sterben wirklich?
Also es sah zumindest so aus. Also es, okay, ich finde, es wurde impliziert.
Das ist auch so eine Sache, ne? Also wird angedeutet, aber die Konsequenzen daraus werden nicht angesprochen.
Genau, ne? Weil das dann ein Problem wäre dafür, dass man Venom wahrscheinlich noch mag, denke ich mal. Was dann aber auch schon wieder das Ganze ad absurdum führt, weil Venom ist ein Antiheld und das muss halt auch manchmal ein bisschen strittig sein, ob das gut ist oder schlecht. Und deswegen habe ich auch gemeint, dass ich das Gefühl hatte, dass der Venom mehr zu einem Helden charakterisiert wird in dem Film, als dass er jetzt wirklich noch ein Anti-Held in dem Sinne ist.
Das wollte ich auch, dass du mir das mal ein bisschen genauer erklärst. Da hatten wir jetzt im spoilerfreien Part keine Zeit, beziehungsweise da war das nicht ganz richtig. Also für dich ist Venom der Held, aber also Eddie und Venom trennen sich ja, weil Venom halt freier sein will, weil er Gehirne fressen will und weil sie sich halt streiten. Und dann geht Venom erstmal Party machen, ja? Also, wo ist denn da das Heldenhafte für dich?
Ich sehe kein Problem damit, dass Party machen jetzt nicht heldenhaft ist. Ich finde, er macht einfach nichts Negatives. Er hat freien Lauf und er frisst keine Gehirne. Warum nicht? Er könnte es ja jetzt und er könnte eigentlich alles tun, was er die ganze Zeit wollte, aber er tut's nicht, weil er Eddie gar nicht dazu braucht, um das Richtige zu tun. Und okay, das ist nämlich einfach das grundsätzliche Problem, dass einfach die Fallhöhe fehlt, dass Eddie Venom in gewissem Maße trotzdem unter Kontrolle halten muss, ansonsten rastet das Ganze aus, aber der geht Party feiern und hat einfach eine gute Zeit und verbindet sich eigentlich noch viel mehr mit dem Menschen als in der Zeit, als er mit Eddie zusammen ist. Er sagt ja wortwörtlich, er begibt sich aus dem Eddie-Schrank.
Stimmt.
Weil Eddie ja selbst keinen Kontakt zum Menschen hat. Und Venom kommt eigentlich viel mehr unter Menschen und wird vielleicht sogar zu einem besseren, ich sag mal Menschen, also besseren Alien, besseren menschenfressenden Alien als unter der Kontrolle von Eddie, weil er einfach grundsätzlich vielleicht, der mag ja Menschen viel mehr eigentlich als Eddie selbst. Das merkt man ja auch daran, dass er voll dahinter ist, dass er sich mit seiner Ex wieder versöhnt und grundsätzlich stammen eigentlich alle wichtigen positiven Impulse stammen eigentlich eher von Venom als von Eddie. Und das ist, finde ich, schon ein bisschen problematisch. Ich meine, das ist alles ja ganz lustig und hahaha. Aber dadurch entfernt sich Venom noch mehr vom Bösewicht und natürlich auch vom Antihelden, weil bis auf, ich finde dieses ständige, oh, aber ich will Gehirne fressen, für mich fehlt da einfach die Fallhöhe, wie gesagt. Weil wenn er das nie tut, dann ist das für mich nicht real.
Ja, und dadurch, dass Venom so aufgewertet wird, das wertet ja gleichzeitig Eddie auch ab. Ja, also ja. Eddie will, hat ja wirklich eine schlimme Zeit durch Venom. Also Venom verwüstet sein Apartment, Venom verwüstet sein Motorrad. Das ist im Prinzip eigentlich eine toxische Beziehung. Und du könntest so denken, okay, Eddie geht's offensichtlich ohne Venom besser. Also er kann ohne Venom sein Leben im Griff kriegen, er kann ohne Venom sein Leben so leben, wie er das möchte. Aber das wäre langweilig. Ja, also wir wollen ja Eddie mit Venom zusammen haben. Wir wollen Eddie nicht als Investigativjournalisten auf der Leinwand sehen. Das heißt, sie müssen wieder zusammenkommen. Und dadurch sieht man ja eigentlich, was für ein langweiliger Charakter Eddie eigentlich ist. Zumindest der Eddie, der Film-Eddie, ne?
Naja, man hat ja auch gesehen, sobald Venom weg war, hat Eddie nichts Besseres zu tun gehabt, als halt vor den Fernseher zu sitzen, sich ein Bier aufzumachen und Fußball zu gucken oder Football. Ich weiß nicht mehr, was er angeschaut hat, aber
American Football, ja.
Ich meine, der ist einfach, ja, wie du es schon sagst, er ist langweilig. Und das war ja auch schon im ersten Teil so. Er ist nicht sonderlich sympathisch. Er hat keine interessanten Eigenschaften und ohne Venom tut er auch nichts, was sonderlich von Belang wäre. Und dass Eddie ein sonderlich guter Investigativjournalist ist, wird ja im Film auch an mehreren Stellen in Frage gestellt. Dass er ja offensichtlich kein Interesse daran hat, dass er ein Exklusivinterview mit einem bekannten Serienmörder hat. Dass er wichtige Clues einfach nicht sieht. Beziehungsweise einfach, wie gesagt, er hat einfach kein Interesse dafür. Deswegen sagt ja auch Venom 1:1 in einer Szene, ich mach deinen Job für dich.
Mhm.
Was dann auch wieder bescheuert ist, einfach das, warum sollte Venom daran Interesse haben? Aber letztendlich ist es Venom, der Carnage, beziehungsweise nicht Carnage, Cassidy, vollends hinter Gitter und auf den elektrischen Stuhl bringt und eben
die
nicht
Giftkammer,
Eddie.
Die Gaschamber, Gift. Gift? Mhm. Es ist nicht
aber
die Gaskammer, es ist, wie nennt man das denn nochmal? Die Giftspritze, er bekommt die Giftspritze.
Ja. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Also, ja, irgendwie ein bisschen schade. Also, da ist auf jeden Fall noch Potenzial für die, die Sequels, die es ja auf jeden Fall geben wird. Wollen wir noch kurz über, ja?
Eine unlogische Sache ist mir auch aufgefallen. Ich meine, es wird ja etabliert, Symbionten haben Angst vor lauten Geräuschen. Ich verstehe noch immer nicht, wie Venom auf eine, was war das, Drum Bass, sonst was Party gehen kann. Und das ihm gar nichts ausmacht. Das macht absolut gar keinen Sinn. Allein die Bässe sollten ihn sofort aus seinem Wirtskörper raustrommeln. Also, das ist einfach alles so inkonsequent. Das ist unfassbar teilweise.
Ja, sie wollten halt die coolen Bilder haben und sie wollten halt diese Szene haben, wo Venom so von den anderen Leuten, also irgendwie cool gefunden wird. Um eben das, was du schon gesagt hast, dieses Venom mag Menschen eigentlich mehr als Eddie. Diese Szene war ihnen wichtig und da haben sie dann halt die Logik, die musste dann halt einen Schritt zurück machen, ja. Du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, es gab so mehrere Logiklücken. So, können wir jetzt eigentlich drüber reden. Ist es so, dass die schlimmste oder gab es da noch mehr?
Ich müsste jetzt auch mal, ich finde, der Film ist halt an sich nicht sonderlich stringent in seinen Aussagen. Also, und das hat mir jetzt ja schon an mehreren Stellen, also die wir jetzt eigentlich schon gesagt haben, es mag alles so ein bisschen klein klingen, aber ich finde, es summiert sich einfach.
Ja, weiß nicht, also ich habe nicht so das Problem mit Plotholes oder mit Logiklücken. Es konnte ich irgendwie in dem Film ein bisschen mehr entschuldigen, weil sich der Film selber nicht so ernst genommen hat und weil er halt sehr over the top war. Wollen wir noch über Shriek reden?
Können wir gerne machen.
Ja, also das war auch eine etwas bizarre Entscheidung, warum man diese Figur mit in die Handlung mit reinnimmt. Weil im Prinzip kannst du sie ja eigentlich auch weglassen und es funktioniert eigentlich alles genau so. Und also die Frage ist auch, warum hast du eben Shriek am Ende im Finale? Warum ist sie dabei? Es muss ja irgendwie auch noch einen dramatischen Grund dafür geben, ja. Und eigentlich ist es ja meistens andersrum. Also zum Beispiel der Held hat einen Love Interest oder so und dann gibt es den Kampf gegen den Bösewicht und dann muss der Held meinetwegen seinen Love Interest retten oder keine Ahnung, der Bösewicht sieht, wie glücklich der Held mit seiner Freundin ist oder die Heldin mit ihrem Freund oder wie auch immer und wird dann neidisch oder so oder keine Ahnung oder vielleicht auch im Gegenteil entdeckt dadurch seine menschliche Seite wieder. Und das könnte man ja auch spiegeln, ja. Also man könnte sagen, Eddie sieht, wie, keine Ahnung, in Anführungszeichen, glücklich Cletus mit Shriek ist und keine Ahnung, wird dann noch wehmütiger oder das, keine Ahnung. Oder dadurch sagt er, okay, ich muss endgültig loslassen von meiner verflossenen Liebe oder keine Ahnung. Aber das hat ja gar nichts, trägt das ja zur Handlung bei. Also es war auch sehr seltsam, warum Shriek da irgendwie mit rein muss. Ich weiß nicht, meinst du, das hat irgendwas mit den Comic-Fans zu tun? Wollte man da die Comic-Fans irgendwie?
Absolut nicht. Ja. Also ich meine, Shriek ist ja jetzt auch nicht eine Figur, die so groß in den Comics wäre, als dass jetzt die Leute so, oh geil, Shriek ist in Venom 2. Nee. Ich hatte das Gefühl, dass sie letztendlich nur darin war, um zum Schluss quasi diese Situation zu haben, dass Cassidy und Carnage nicht mehr in Sync sind. Also, dass sie nicht mehr auf einer Ebene schwingen und deswegen nicht mehr so gut kämpfen können. Und dann die große Rede, Venom und Eddie. Wir beide sind doch so ein cooles Team und die beiden sind es nicht und deswegen können wir sie besiegen. Und ich glaube, das war wirklich das Einzige. Und das merkst du ja auch ein bisschen, dass sie nicht sonderlich viel mehr Interesse an der Figur haben. Also ich fand's
ja,
aber auch
ein bisschen enttäuschend.
Ich fand es ein bisschen fragwürdig halt, dass sie eigentlich am Anfang eben, wird ja diese tragische Vergangenheit der beiden, also Cassidy und Shriek, in dieser Kinderanstalt so aufgezeigt und dass sie sich lieben und dass sie dann weggebracht wird und das so als Kindheitstrauma. Und dann hat man irgendwie schon ein gewisses Interesse für die Figur und was jetzt mit ihr passiert. Aber wenn wir sie dann das nächste Mal sehen, ist sie einfach komplett over the top, batshit crazy, sag ich mal.
Ja.
Dann
das hört hat mir halt auch so ein bisschen so.
Ja. Der hört irgendwie halt das Interesse sofort wieder auf, nämlich es wird nicht mehr charakterisiert. Nämlich das ist dann einfach, du hast eigentlich zwei Entwicklungsstände, aber die bleiben dann auch. Und dann ist man ja eigentlich auch schon im Finale.
Ja, also das ist halt so der Nachteil. Wenn du einen Bösewicht hast, der einfach over the top ist, oder zwei Bösewichte hast, die einfach over the top sind, dann können die nicht menschlich sein, beziehungsweise dann findest du die, also ich finde, Cletus funktioniert insofern als Bösewicht, dass ich wirklich ihn, naja, hasse ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber dass ich wirklich will, dass dem Einhalt geboten wird. Ja, der muss gestoppt werden, weil der ist einfach ein Arsch. So. Der Nachteil davon ist, er verliert ein Stück seiner Menschlichkeit und ich kann nicht so, also die Sympathie geht dann verloren, weißt du? Also das hast du ja ganz oft bei Figuren, bei guten Bösewichten meine ich, dass sie ein Spiegelbild sind der Hauptfigur und dass du ihre Beweggründe nachvollziehen kannst und eigentlich auch mit ihnen mitfühlst. Da haben wir auch eine ganze eigene Podcast-Folge übrigens gemacht, hört da gerne mal rein, über Bösewichte und unsere Lieblingsbösewichte. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn der Bösewicht so komplett over the top ist. Und also die Pille musst du dann schlucken. Und insofern war dann auch ganz am Ende, bevor Cletus gefressen wird, sagt er, ich wollte doch einfach nur dein Freund sein. Ne? Und so, ja, na klar.
Das ist halt auch komplett nicht nachzuvollziehen. Es wird auch bis zum Schluss nicht so wirklich klar, welches Interesse Cassidy überhaupt an Eddie hatte. Also so dieses grundsätzliche Interesse, woher kam das überhaupt? Es wird nie erklärt.
Nee, aber das ist auch wieder wie in Teil 1. Warum geht die Wissenschaftlerin ausgerechnet zum arbeitslosen Eddie Brock? Warum geht sie mit ihren Informationen nicht zu irgendeinem anderen von CNN oder zur New York Times? Weiß nicht, aber du weißt, was ich meine, ja? Also warum geht sie nicht zu irgendeinem anderen seriösen Journalisten oder zu einer anderen seriösen Journalistin? Und warum macht das nicht Cletus Cassidy auch? Um jetzt hier Pitch-Meeting zu zitieren, so the movie can happen. Ja, klar.
Ja,
ist genau, logisch. Aber so ist es ist halt nicht in sich logisch. Ja. Wollen wir noch vielleicht ein bisschen näher drauf eingehen, um es vielleicht auch ein bisschen positiver zu machen, so, weil mir hat zum Beispiel das Finale nämlich deutlich besser gefallen als im ersten Teil. Also im ersten Teil waren es ja wirklich nur zwei CGI-Blobs, die da im Dunkeln aufeinander geclasht sind. Es war wirklich furchtbar und es ist unfassbar langweilig. Und das muss ich sagen, das hat das Finale ein bisschen besser hinbekommen. Also hier gibt es so verschiedene Action-Beats, nennt man das. Ja, also mal hat der eine die Oberhand, mal der andere und es wogt so hin und her. Und sie spielen ja auch mit der Location, mit der Kirche. Also das hat mir schon irgendwie alles ein bisschen besser gefallen. Und daraus folgt dann ja so ein bisschen die Frage, ist Cletus Cassidy dann auch ein besserer Bösewicht? Da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass der Bösewicht des ersten Teils, also Dr. Carlton Drake bzw. Riot und jetzt hier im zweiten Teil Cletus Cassidy und Carnage. Und ich würde sagen, ja, also ein Bösewicht, der, also ein böser CEO ist ja im Prinzip eine okaye Idee, ja, kann man machen, aber im ersten Teil, also das war ja wirklich in jeder Szene, in der Drake da war, der hat dann immer irgendwann angefangen, so ein Bösewicht-Monolog zu halten. Und das war ja jedes Mal unfassbar furchtbar, also cringe-worthy und furchtbar. Ich habe jedes Mal gedacht, okay, Schluss, hör auf, geh weg, das will ich nicht hören. Und das war jetzt im zweiten Teil deutlich besser. Also Cletus Cassidy hat einfach sich komplett seiner bösen Seite hingegeben und das hat zumindest Spaß gemacht. Wie siehst du das denn?
Ja, sehe ich eigentlich ähnlich, dass Cassidy auf jeden Fall ein besserer Bösewicht ist. Das liegt auch einfach daran, wie ich schon gesagt habe, ich finde, Woody Harrelson kann in diesen Over-the-Top-Performances einfach auch aufgehen und es funktioniert auch einfach und sein Outfit ist großartig. Ich mag seine Krawatten. Ja, das ist, das funktioniert auf jeden Fall besser. Ich würde aber nicht sagen, dass das am Drehbuch liegt. Nämlich, das Drehbuch gibt ihm im Prinzip eine Handvoll One-Liner und er darf im Prinzip jedem zweiten Satz Carnage sagen.
Ja.
Es liegt für mich vor allem an der Performance, nicht unbedingt an dem, was ihm an die Hand gegeben wird. Nämlich, das ist nicht viel. Er macht einfach alles draus.
Ja. Wie hat dir denn das Finale, also Entschuldigung, ja?
Und es wird ja auch versucht, er dann irgendwie so ein bisschen so ihm eine menschliche Seite, was wieder ein bisschen sich überkreuzt dann mit der Figur Shriek. Was aber halt für mich jetzt auch nicht so super gut funktioniert hat. Es ist halt, ja, es ist zweckmäßig, dass man dann so hat, ja, okay, er hat ein Love Interest und sie ist auch verrückt. Aber man hat trotzdem halt nie so das Gefühl, dass sie so verrückt ist wie er. Oder man versteht nicht so ganz, warum sie damit damit klarkommt, dass er einfach ein Serienmörder ist.
Mhm.
Und es wird ja auch zum Beispiel auch nie so ganz erklärt, wen hat er ermordet. Also hat er einfach unschuldige Menschen ermordet? Hat er Leute von der Mafia ermordet? Hat er irgendein System? Und ich finde, es ist schon wichtig zu wissen, was für eine Art von Serienmörder war er eigentlich? Aber es wird ja, halt
die
leider
einzigen, die wir wissen, das sind seine Mutter und seine Großmutter.
Ja.
Und sein Vater auch, glaube ich. Er hat seine Familie getötet. Dadurch ist er in dieser, upsala, dadurch ist er dann in dieser Institution eingewiesen worden. Und danach hat er aber nochmal Menschen getötet. Und das wird halt einfach nicht thematisiert.
Genau, aber bei seinen Eltern beziehungsweise seiner Familie wird ja angedeutet, dass sie ihn missbraucht haben, dass sie ihn geschlagen haben, dass es quasi eine Rechtfertigung gab dafür, dass er das getan hat.
Ja.
Was das Ganze dann irgendwie sehr seltsam anmuten lässt, dass er dann aber plötzlich so komplett seine Wut und sein Verrücktsein und seine Mordlust dann gegen alle wendet. Es ist einfach, man weiß zu wenig über ihn. Und ich fand es zum Beispiel sehr seltsam, wie dann auch Shriek getötet wird. Ich fand es unverhältnismäßig fast. Weil sie als nicht so eine schlimme Person eigentlich eingeführt wurde, dass sie es verdient hat, quasi auf so eine Over-the-Top-Art mit Glocke, runterwerfen und allem Möglichen, dass sie so krass getötet wird. Ich fand ihren Tod fast ein bisschen fieser als den von Carnage selbst.
Ja, also sie hat so ein, also das menschliches Leben ist ihr nicht wichtig, das merkt man, glaube ich, im Laufe des Films. Also sie will ja ganz am Anfang diesen Polizisten töten oder, sagen wir mal, den Wärter. Das ist, ich muss mal einmal kurz hochscrollen zum Cast. Ich meine den Stephen Graham, also die Figur Detective Patrick Mulligan. Ich habe übrigens die ganze Zeit gedacht, das ist die Wache aus Suicide Squad, aber nee, das ist der wird von Ike Barinholtz gespielt, das ist jemand ganz anders. Also Detective Patrick Mulligan, der hat ja dann auch dieses Hörgerät, weil er eben von Shriek angegriffen wurde. Und während dem Carnage von Carnage feuert Shriek ja ihn auch an. Also vielleicht deswegen, man merkt so, okay, sie ist auch voll an seiner Seite. Und wenn sie jetzt Bonnie und Clyde mäßig davonfahren und jede Menge Polizisten töten, das ist ihr vollkommen egal. So hat sich das für mich angefühlt, deswegen war das gerechtfertigt. Aber ja, du hast natürlich recht, das ist alles nur indirekt. Also jetzt wirklich, bis auf das mit dem Detective Mulligan, das ist alles nur indirekt. Also wirklich, sie selber hat jetzt nichts irgendwie Böses getan. Stimmt schon, hast schon recht.
Aber jetzt nochmal
um zurück.
Nee, sag ruhig. um darauf zurückzukommen, was du, was deine andere Frage war mit dem Finale und wie mir das gefallen hat. Und genau. Ja, ich fand es definitiv auch besser als im ersten Teil, obwohl ich kurz misstrauisch war, weil es hat gebrannt und der eine ist rot, der andere ist schwarz und ich hatte ein bisschen Angst, dass Venom dann auch gleich rot leuchtet und dass ich wieder wie im ersten Teil nicht unterscheiden kann, wer jetzt eigentlich wer ist. Das ging aber diesmal ja. Erstaunlich gut. Und ich war mir sogar nicht sicher, ob sie mit diesem Glockenturm und der Glocke, die dann runterfällt und so weiter, vielleicht sogar den Raimi Venom zitieren. Weil es da ja auch diese eine Szene gibt, als Peter dann gegen die Glocke schlägt und Venom vertreibt, dann tropft es runter und fällt auf Eddie Brooks, der dann mit Venom infiziert wird. Aber ja, letztendlich messe ich solche Szenen auch immer ein bisschen daran, werde ich mich in einem Jahr noch dran erinnern können? Und das sage ich auf keinen, sage ich auf jeden Fall nein. Das ist halt alles noch immer sehr, sehr austauschbar. Das ist zweckmäßig, würde ich sagen. Und okay, meinetwegen. Aber da wird auch nie irgendwas davon hängen bleiben. Und das würde ich über alle Action-Szenen im Film sagen. Es ist einfach, ja. Fehlt mir ein bisschen so die Ideen. Und wie zum Beispiel beim Ausbruch von Carnage am Anfang oder relativ am Anfang, also nach 20 Minuten oder so, als er aus dem Gefängnis oder aus seiner von seiner Hinrichtung eigentlich ausbricht, es fehlt halt so letztendlich so ein bisschen der Biss, dass es fehlt die Brutalität, es fehlt vielleicht aber auch einfach, dass den Leuten, ich hatte das Gefühl, dass sie das Gefühl hatten, als sie das gedreht haben, okay, er darf niemand zu Tode beißen oder man darf es zumindest nicht sehen, er darf niemand mit seinen Klauen in Stücke reißen. Was machen wir dann? Okay, er kloppt einfach alle seine Gegner links, rechts irgendwo gegen eine Wand, außer er ist ein schleimiger Symbiont wie Venom, dann kann er ihn hin und wieder durch die Schulter stechen. Aber das war's irgendwie. Mhm. Man hat ein bisschen gemerkt, dass sie sich vielleicht eingeschränkt gefühlt haben in der Inszenierung. Was machen wir mit Carnage? Was machen wir mit Venom? Wenn wir nicht brutal sein dürfen. Und letztendlich kloppen sie einfach nur alle links und rechts gegen irgendwelche Wände oder aber mehr ist da halt irgendwie nicht. Es fehlt irgendwie die Konsequenz. Es fehlt die Kraft eigentlich der Action-Szene. Irgendwie, ja. Dass man so die richtige Wucht einfach auch spürt vielleicht oder ja.
Aber das war ja schon im ersten Venom so. Da sind die ja auch eigentlich nur von links nach rechts durchs Bild geflogen. Und wenn wir dem Film glauben, dann haben das auch alle Figuren überlebt. Ne? Also eigentlich sind die Wächter in Teil 2 auch alle noch am Leben. Weil im Teil 1 waren sie ja auch alle dann noch danach am Leben.
Ja,
ja, aber das ist, finde ich, auch so für mich so ein generelles Problem von Superheldenfilmen, dass da so die Konsequenz fehlt oder so die Wuchtigkeit, sag ich mal. Ne?
Ja, aber jetzt erstmal allgemein zu Comicfilmen geht's halt immer darum, ist das intendiert? Also zum Beispiel nimm dir Captain America, also der zweite Winter Soldier. Und da haben die Action-Szenen trotzdem eine enorme Kraft. Wenn da Cap mit seinem Schild zuschlägt oder jemand auf die Fresse gibt, dann merkt man richtig, okay, der Typ ist erstmal im Krankenhaus, es ist kraftvoll und es ist im Verhältnis zu der Figur, die diese Gewalt ausübt. Bei Venom ist das halt, finde ich, nicht so, weil ich finde, dass es immer, man merkt, dass es irgendwie so ein bisschen dran gedreht wurde, immer so alles ein bisschen, es wirkt alles ein bisschen runtergeschraubt. Und um das jetzt mal im Verhältnis zum ersten Teil, du meinst ja, dass es im ersten Teil ja auch schon so war. Ja, war es, aber da habe ich es in gewissem Maße noch entschuldigt in dem Sinne, dass sie eben diese Änderung des Ratings gemacht haben und dass diese Szenen ursprünglich nicht gedacht waren, dass sie so sind und dass sie letztendlich so hingeschnitten werden mussten, damit sie PG-13 gerecht sind.
Mhm.
Aber das war jetzt beim zweiten Teil nicht der Fall. Da wussten sie von Anfang an, was sie tun. Und ich meine, guck dir an Aquaman an. Wenn der durch das U-Boot am Anfang läuft und Leute links und rechts gegen Wände schlägt oder gegen die Decke oder sonst was, dann hat das eine enorme Wucht. Aber diese Wucht habe ich bei Venom nicht gespürt.
Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zum Ende von dem Film. Und das sind zwei Sachen, über die ich reden wollte. Zum einen, du erinnerst dich vielleicht, der Detective Patrick Milligan, der wird dann ja von Shriek da so aufgehängt und soll von ihr getötet werden. Und dann sieht man, also er fährt dann so zu Boden und man sieht so seine Augen und die werden dann so kurzzeitig blau. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst.
Ja.
Da habe ich mich auch erst gefragt, was soll das? Wird dann auch nicht weiter thematisiert. Ich habe dann ein bisschen recherchiert im Internet. Und das Internet meint, das könnte Toxin sein, also ein weiterer Symbiont. Das könnte also, dass sich der Polizist im Laufe des Films oder im Laufe des Showdowns auch wieder mit einem Symbionten infiziert hat. Ja, also keine Ahnung, kann sein. Weiß nicht, wie hast du das interpretiert?
Ich konnte das offenbar nicht richtig einschätzen. Also tatsächlich habe ich im ersten Moment gedacht, dass die Augen verdammt ähnlich sehen zu Electro, also Jamie Foxx. Der hatte doch auch so schwarze Augen mit diesem Blau in der Mitte im Film, wenn ich mich richtig erinnere.
Na gut, aber was
daran muss ich zuerst denken, aber das macht natürlich absolut keinen Sinn. Aber, aber dass sich die Augen verändern bei einem Symbionten, haben wir ja sonst auch nie gesehen. Das macht ja eigentlich, vor allem, was soll dieses Blau? Nämlich Toxin ist ja, glaube ich, was ich so an Bildern gesehen habe, ist ja auch rot oder rötlich zumindest. Vor allem, Mulligan hat ja auch gegen Shriek gekämpft und nicht gegen Carnage. Wie soll der Symbiont dann zu ihm gekommen sein? Also ich finde, das ist irgendwie sehr random gekommen und ich konnte es nicht so ganz zuordnen.
Ja, ich glaube auch deswegen hat das nicht so den Impact gehabt wie die Post-Credit-Scene, weil das halt so irgendwie nebenher und der Endkampf lief ja noch und deswegen ist das so ein bisschen hinten runtergefallen. Dann lass uns doch über die Post-Credit-Scene reden. Also in der Post-Credit-Scene sind Venom und Eddie im Urlaub, sag ich es mal, und dann erzählt Venom kurz von seinem Hive-Mind, von seinem Schwarmbewusstsein und dann ändert sich so die Szenerie, also es wirkt so ein bisschen, als würden sie irgendwie in ein anderes Universum rüberwechseln. Wir sind auf einmal in einem ganz anderen Hotelzimmer, der Fernseher läuft und da sieht man einen Bericht, in dem es über die echte Identität von Spider-Man geht, über Peter Parker. Wir sehen Peter Parker, Venom leckt einmal so über den Bildschirm und dann kommt auf einmal ein anderer Typ in ins Zimmer rein und sagt so, wer bist du? Und Eddie sagt, ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Und dann ist die Post-Credit-Scene eigentlich auch schon vorbei. So, viele Fans haben sich da ziemlich drüber gefreut, weil wir sehen jetzt zum ersten Mal Venom und Spider-Man in einem Film zusammen. Sie treffen noch nicht zusammen. Es ist erstmal nur ein Bild von Spider-Man und von Venom. Aber immerhin, also es geht in die richtige Richtung, sage ich mal. Es weist in die Richtung, dass Spider-Man und Venom aufeinandertreffen werden. Und jetzt fragen sich natürlich die Fans da draußen, was heißt jetzt das Ganze? Also hier wird ein Aufeinandertreffen von Spider-Man und Venom angeteasert, klar. Und ist Venom jetzt Teil des MCU? Das ist auch so die Frage. Kann man es oft so und so interpretieren? Wie hast denn du die Szene aufgenommen?
Also ich fand es auf jeden Fall verdammt interessant. Vor allem, weil gerade dieser Wechsel der Szenerie auch darauf hindeutet, dass wahrscheinlich die Ereignisse im neuen Spider-Man da eine große Rolle spielen eigentlich. Nämlich es scheint ja so, als würde irgendwas im Multiversum da geklickt haben. Die beiden auf Konfrontationskurs oder zumindest in unmittelbarer Nähe voneinander geführt haben. Was das letztendlich bedeutet, können wir jetzt ja noch nicht genau sagen. Aber, ich finde es auf jeden Fall interesting, würde ich mal sagen.
Glaubst du, dass das schon im nächsten Spider-Man so sein wird? Also wir wissen ja, im Spider-Man No Way Home, dass da auch Bösewichte aus den Sam Raimi-Filmen auftauchen, also Dr. Octopus, Goblin wahrscheinlich. Das könnte dann ja auch so sein, dass dann, wenn dann schon die anderen Bösewichte auftauchen, dann könnte ja auch jemand aus einem ganz anderen Filmuniversum auftauchen, nämlich Venom. Glaubst du, dass das schon so weit sein wird in dem Spider-Man-Film?
Ich will es mal nicht hoffen, offen gesagt. Nämlich, ich habe das Gefühl, dass der Spider-Man-Film schon voll genug ist, was da alles angekündigt wurde. Wenn jetzt auch noch Venom damit eingeführt wird, könnte es eventuell auch früher oder später einfach zu voll werden. Und ich will einfach auch genügend Screentime für Goblins und für Doc Ock haben
Und Elektro auch noch, ne?
und Elektro. Also, wenn da jetzt auch noch diese Veränderung, also wenn jetzt auch noch Venom da dazu kommt, wird man, glaube ich, keiner von den Figuren gerecht, wenn dann auch noch Tobey Maguire eventuell da drin rumhopst und
Ja.
Andrew Garfield. Who knows? Also, irgendwann reicht's und ich hoffe, dass sie sich da nicht von zu viel Fanservice hinreißen lassen, da jetzt auch noch das mit reinzubringen. Lieber dann im eigenen Film die beiden nochmal aufeinandertreffen lassen.
Also das glaube ich auch, weil das war ja auch so einer der großen Kritikpunkte an Sam Raimis Spider-Man 3, dass eben zu viele Figuren, zu viele Plotlines drin waren. Insofern hoffe ich, dass sie sich das gemerkt haben und dann Venom und Spider-Man das aufeinandertreffen für einen neuen Film sich aufheben. Vielleicht ja für Venom 3, wer weiß es. Also ich vermute auch, also beziehungsweise ich hoffe und ich vermute auch, dass Venom, wenn er in Spider-Man No Way Home auftaucht, dass er dann vielleicht in einer Post-Credit-Scene oder so auftaucht oder in einem Cameo, aber dass es nicht das große Aufeinandertreffen wird. Das wäre auf jeden Fall furchtbar. Dann ist noch so ein bisschen so die Frage, ist denn jetzt Venom Teil des MCU? Also er hat ja das Universum gewechselt, so interpretieren das zumindest alle. Und ist er jetzt im MCU drin? Also ich glaube, dass das jetzt genau zu erläutern, das wäre eine eigene Podcast-Folge. Genau wissen wir es nicht. Was glaubst du? Also jetzt nur ganz kurz eine Antwort, ja oder nein, was glaubst du?
Ja.
Oh,
Also,
verdammt, weil. Okay.
ich muss das auch wieder einschränken. Ich denke, dass sie jetzt sich zumindest auf der gleichen, also in der gleichen Zeitebene müssen sie sich ja dann, also oder im gleichen Universum müssen sie sich jetzt befinden. Die Sache ist aber, dass es ja noch immer nicht klar ist, was überhaupt die Zukunft von Spider-Man im MCU so mit sich bringt. Wie
Ja.
lange Spider-Man überhaupt dem MCU noch angehören wird oder ob das jetzt einfach ausgegliedert wird. Also die Frage ist, befindet sich jetzt Venom im MCU oder befindet sich Spider-Man im Sonyverse? So. Das ist
Genau,
eigentlich jetzt die
das ist
große
die
Frage
Frage, ja.
und im Moment ist es vielleicht beides. Nämlich dadurch, dass Spider-Man im Moment noch dem MCU angehört und dieses Ereignis, das angesprochen wird, im MCU stattfindet, befindet sich Venom in dem Moment natürlich in gewissem Maße im MCU. Aber ob das weiterhin das MCU bleiben wird, beziehungsweise ob Spider-Man weiterhin das MCU ist, das ist halt die andere Frage.
Das können wir aktuell tatsächlich noch nicht wissen. Da müssen wir ganz klassisch Spider-Man No Way Home abwarten und dann sind wir schlauer. Übrigens, die Post-Credit-Scene analysieren wir auch in einem Video auf GigaTV Mac. Das könnt ihr ab heute anschauen. Schaut da gerne mal rein. Und in dem Video geht's auch um das Spider-Verse. Da würde ich jetzt auch noch mal ganz kurz zu sprechen kommen. Auch eigentlich ein Themenpunkt für eine eigene Podcast-Folge. Also was heißt denn das Spider-Verse? Es ist ja eigentlich, Moment, konkret heißt es Sony's Spider-Man Universe, abgekürzt zu Spider-Verse. Ganz kurz nur, Sony hat die Filmrechte an Spider-Man und an allen Spider-Man anhängenden Figuren wie eben Venom. Und nach dem Erfolg von Venom hat sich Sony gedacht, hey, jetzt können wir doch endlich mal unser eigenes Filmuniversum aufbauen. Da gab es schon vorher Pläne, auch schon mit, also The Amazing Spider-Man, das war ja das Reboot, da sollte es dann auch schon Spin-offs geben. Das hat sich dann zerschlagen nach dem Debakel vom zweiten Teil. Aber jetzt geht's endlich los und die Credit-Scene, die Post-Credit-Scene ist ja auch so ein bisschen so der Startschuss. Also ganz kurz, welche Filme wird es denn da noch geben? Eine ganze Menge. Also Morbius, da ist der US-Kinostart am 28. Januar 2022. Dann ein Film über die Sinister Six. Kinostart ist da noch unklar. Und dann noch Kraven the Hunter. Der ist geplant für den 13. Januar 2023. Gibt's da einen von den Filmen, der dich denn irgendwie interessiert, Tim?
Interessant finde ich eigentlich Kraven the Hunter, muss ich sagen. Kraven the Hunter ist ja auch im Prinzip so eine unsterbliche Jägerfamilie, die in den Comics zumindest ja auch Jagd auf die Spider-Man der unterschiedlichen Universen macht. Und die in den Comics ja auch mehr oder minder eigentlich der Grund ist für den Handlungsstrang, der jetzt in dem Animations-Spider-Verse-Film aufgegriffen wird. Also, dass sich die Spider-Mans der unterschiedlichen Universen verbinden müssen, um eine gemeinsame Bedrohung zu bekämpfen. Und da ist ja eigentlich Kraven der Hunter, der Bösewicht. Also, es könnte ganz interessant werden. Also, ich finde es auf jeden Fall mal eine Gestalt, die ein bisschen drüber ist, aber es könnte auch ganz witzig werden, weil es auch so schön böse ist. Das Gefahrenpotenzial ist natürlich wieder da, dass er zu einem Good Guy gemacht wird, aber mal sehen. Und natürlich die Sinister Six. Da wird es vor allem halt interessant, wen holen sie sich an Bord? Bleiben zum Beispiel die ganzen Darsteller, die jetzt für Doc Ock an Bord geholt werden, wieder aus den alten Filmen? Bleiben die dabei? Wird Jamie Foxx wieder Elektro? Wird,
genau, also die Sinister Six, warte mal kurz, lass mal zählen. Also Doc Ock, das ist so, glaube ich, so der Kopf, oder? Doc Ock. Dann gibt es Elektro, dann gibt es Mysterio, dann gibt es den Sandman und dann gibt es Kraven the Hunter. Ist Kraven the Hunter Mitglied der Sinister Six?
Ich würde das gar nicht so festlegen.
Aber das also sind ja so die klassischen, meinte ich. Dann,
und da fehlt ja noch aber einer. Du könntest Vulture dazu zählen. Manchmal ist ist aber auch Green Goblin auch ein Teil von den Sinister Six. Also deswegen ist ja so die Sache. Es ist ja ein bisschen eine wechselnde Besetzung immer.
Ja, also das ist auch eben sehr spannend. Wer wird da Teil dieser Sinister Six? Werden sie die alten Schauspieler nehmen? So die, vielleicht so Spider-Man No Way Home? Vielleicht ist das irgendwie so ein Auftakt für den Film, für den Sinister Six Film. Oder sie machen es nochmal komplett neu. Also keine Ahnung. Und dann ist auch so ein bisschen die Frage, ist Venom Teil der Sinister Six? Mal ist das nicht in den Comics. Also auch da, werden wir abwarten müssen. Wird auf jeden Fall spannend. Ja,
ich meine, wenn das Multiversum vielleicht sogar eröffnet, dass es eine Rückkehr für Willem Dafoe als Green Goblin gibt. Gott, da kann ich eigentlich echt nur aufgeregt kichern, weil das wäre so wunderbar.
Ja. Also ich bin gespannt. Also allerdings muss ich gestehen, nicht so gespannt drauf bin, ist Morbius. Also der Film sieht halt leider sehr langweilig aus. Also es ist so sehr dunkel und aber also pseudo-brutal, aber wahrscheinlich trotzdem FSK 12. I don't know, ich weiß nicht. Wie geht's dir da mit dem Film?
Ja, ich glaube, er könnte halt mit denselben Problemen zu kämpfen haben wie Venom, was einen Erfolg nicht ausschließt, aber es wahrscheinlich tut, weil im Gegensatz zu Venom Morbius niemand bekannt ist, niemand etwas sagt und deswegen halt nicht auf das gleiche Grundvertrauen oder Interesse bei den Fans einfach stoßen wird, egal welche Altersklasse. Und der Film hat auf jeden Fall das Potenzial, unterzugehen. Jared Leto, ich weiß nicht, hat irgendwie auch so die Zeit verpasst, in der sein Name die Leute in Trauben ins Kino gezogen hat. Gerade bei den Comic-Fans, bei denen er halt wahrscheinlich auch viel Ruf verloren hat durch seine Joker-Darstellung, die halt leider doch nicht so beliebt war, wie er sich erhofft hatte.
Er hat Fans, also das sehe ich in den Kommentaren unter unseren Videos gibt es tatsächlich einige, die ihn verteidigen, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber ich meine, gut, jeder hat seinen eigenen Geschmack, insofern mal abwarten, wie der Film wird. Allerdings, also das Filmdatum, das Release-Datum Januar, das deutet schon darauf hin, dass er wahrscheinlich nicht so gut wird, also traditionell, wenn ein Filmstudio einen Film hat und sie wissen, okay, der Film, der ist jetzt nicht so geil, dann wird der traditionell im Januar herausgebracht. Das ist so der Monat für die Filme, von dem das Filmstudio weiß, die sind nicht so doll. Ich weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere. Es ist ja auch Ende Januar. Vielleicht ist es ja doch ein guter Film. Mal sehen. Die Zukunft um Venom und die Zukunft für das Spider-Verse ist auf jeden Fall sehr interessant. Da wird noch einiges auf uns zukommen. Und vielleicht etabliert sich hier ja auch ein drittes Filmuniversum neben dem MCU und neben dem DCEU oder wie es auch immer heißt. Oder auch nicht, vielleicht kollabiert auch mal wieder alles, weil Sony es nicht hinbekommt, gute Filme zu produzieren. Werden wir sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Damit würdet ihr uns sehr helfen. Wenn ihr an unserem Gewinnspiel teilnehmen möchtet, schreibt uns eine Mail an sprichmituns@jellyfish.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an dich, Tim. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone.
Und kauft Venom im Supermarkt nicht die Schokolade weg. Bis zum nächsten Mal.